Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wir machen heute nochmal eine extra Folge zum Thema Energie aus unserer kleinen Energiereihe und wir wollen heute über die sogenannten Balkonkraftwerke oder auch Balkon-PV, Stecker-PV, Balkon-Photovoltaikanlagen, wie auch immer man sie nennt, sprechen, also wie ich mir selbst Strom auf dem Balkon erzeugen kann. Wir haben dazu vor ein paar Jahren schon mal eine Folge gemacht, aber es ändern sich ja Dinge über die Jahre und auch aktuell stehen ein paar Änderungen an. Und über den aktuellen Stand und die anstehenden Änderungen wollen wir heute sprechen. Dafür habe ich fachkräftige Unterstützung dabei, nämlich Joachim Horn, Energieberater für die Verbraucherzentrale und für die Energieagentur im Kreis Konstanz. Herzlich willkommen, Achim.
Hallo Niklas und auch ein Willkommen an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Okay, wollen wir mal kurz, obwohl wir schon mal hatten, nochmal anfangen mit, was ist überhaupt eine Stecker-Photovoltaikanlage?
Gut, also die Dinger heißen so ziemlich stark Stecker-Solargeräte oder steckbare Solargeräte. Und es geht darum, dass man mit sozusagen 2, 3, 4 Photovoltaikmodulen Strom erzeugt und diesen Strom direkt über eine Steckdose ins Netz der Wohnung einspeisen kann. Bei großen Photovoltaikanlagen muss man immer zentral auf den Zählerkasten, auf den Anschlusskasten. Und das Besondere bei diesen steckbaren Solargeräten ist eben, ich kann es an eine Balkonsteckdose oder an eine Steckdose im Zimmer anschließen und dort diesen Strom mit einspeisen.
Die sind dann wahrscheinlich ein bisschen kleiner, haben ein bisschen weniger Leistung als die großen auf dem Dach, aber dafür eben genau tatsächlich, ich kann sie einspeisen in meinen Stromkreis, dann tatsächlich den Strom auch selbst nutzen und direkt verbrauchen. Ich kriege solche Geräte ja, ich sage jetzt mal in jeder Straßenecke, also im Baumarkt, beim Discounter oder auch beim Elektroinstallateur. Da gehe ich einfach los, kaufe mir so ein Gerät und installiere das auf dem Balkon, am besten nach Süden, stecke das in die Steckdose und dann war es das schon.
Genau, im Idealfall ist das so. Also einfach Set kaufen, einstecken und starten und das funktioniert. Aber es gibt natürlich so ein paar Randbedingungen, über die wir heute noch sprechen müssen und können. Und das erste hattest du schon erwähnt, richtig, die Leistung, die man einspeisen darf ins Stromnetz, ist begrenzt, weil die Steckdose ist irgendwie nicht für alle Leistungen geeignet. Deswegen gibt es da eine Obergrenze, die ist aktuell bei 600 Watt und wird mit dem Solarpaket 1 Richtung 800 Watt verändert werden.
Weil du gerade sagst, Solarpaket 1, also wir reden jetzt hier in dieser Folge, jetzt Stand April 2024, immer von dem Jetztstand und von dem Solarpaket 1. Das ist eine Gesetzesänderung, die gerade noch in der Mache ist sozusagen und eventuell im Mai oder Mitte dieses Jahres kommt und wir besprechen dann gleichzeitig noch das, was wir jetzt wissen, was sich dann möglicherweise ändern wird, noch mit.
Genau, das ist also ein Stück weit spekulativ, wie weit das Solarpaket 1 sich wirklich dann zum Gesetz verändert, aber relativ viel ist eigentlich so klar, dass wir davon ausgehen, das wird kommen.
Okay, zurück zur Leistung. Also da ändert sich eventuell auch was. Wir haben jetzt diese Stecker-Photovoltaikanlagen, die man sich kaufen kann, eine Begrenzung der Leistung auf 600 Watt und das könnte sich auf 800 Watt ändern. Was bedeutet das, 600, 800 Watt jetzt für meinen Haushalt?
Genau, also die 600 Watt ist die Einspeiseleistung. Das heißt, ich kann davor mehr Leistung am Modul installieren und ich kann auch mehr Leistung, also Solarleistung, ernten. Aber spätestens der Wechselrichter muss das begrenzen auf diese im Moment 600 Watt und später dann wahrscheinlich 800 Watt. Und das heißt, mehr Leistung wird dann nicht eingespeist in den Haushaltsstromkreis, aber diese Leistung steht eben zur Verfügung, wenn die Sonne scheint und kann immer den Verbrauch, den ich in der Wohnung oder im Haus habe, mit unterstützen.
Okay, das heißt also, wenn ich 800 Watt habe, habe ich in dem Moment, wo die Sonne voll drauf scheint, die Möglichkeit, mehr von meinen Geräten über eben diesen geernteten Strom zu betreiben.
Genau, also das ist im Prinzip so eine Art Stromzählerbremse. Ja, ich habe dann sozusagen aus dieser Solaranlage einen Teil Strom. Wenn ich viel Strom verbrauche, kommt eben ein Teil aus der Solaranlage und wenn ich wenig Strom verbrauche, kommt alles aus dieser kleinen Solaranlage, aus dem Steckersolargerät. Wenn ich noch weniger Strom brauche, wenn die Sonne also mehr Strom macht, als ich im Haushalt gerade brauche, dann wird der Rest physikalisch einfach eingespeist ins Stromnetz.
Okay, dazu kommen wir gleich nochmal kurz. Ich wollte noch einmal zurück an den Anfang gehen. Also das Gerät kaufen, installieren, Stecker in die Steckdose stecken. Was habe ich da zu beachten? Bei der Installation auf dem Balkon selber, bei dem Einspeisen, gibt es da irgendwelche Dinge, auf die ich schauen sollte?
Es gibt ganz viele Dinge, auf die man schauen sollte. Wir hoffen im Prinzip, dass es eine Norm für diese Steckersolargeräte bald gibt, weil die würden das regeln. Bis das geregelt ist, haben wir die Norm noch nicht. Was immer wichtig ist bei der Situation, worauf ich achten sollte, ist einmal bei der Modulmontage, dass die Module sicher montiert werden. Die müssen also auch da bleiben, wo sie sein sollen, wenn es mal ordentlich windet. Wenn es einen Sturm gibt, wenn es einen Frühjahrs- oder einen Herbststurm gibt, dann müssen die am Ort bleiben und nicht abstürzen, niemanden gefährden.
Dafür bin ich letztendlich als derjenige, der es installiert, verantwortlich.
Genau, dafür bist du als Installateur, also wenn du es selber installierst, in deinem Haus verantwortlich oder als Betreiber natürlich auch. Also auch wenn du es dir montieren lässt vom Nachbar oder von dem Installateur, im letzten Zuge bist du als Betreiber der Anlage für das, was von deiner Wohnung an Schaden ausgeht, verantwortlich. Deswegen auch da Pflichtversicherung melden, kurz anfragen per E-Mail, dann ist das normalerweise mit abgedeckt.
Okay, gut. Und dann habe ich das Gerät installiert und stecke den Stecker in die Steckdose.
So schnell geht es noch nicht. Also wir müssen natürlich noch darauf achten, dass wirklich auch die elektronischen oder elektrischen Mindestanforderungen erfüllt sind. Das heißt, es gibt eine Vorgabe, die VDE AR 4105, die besagt, dass dieses Steckersolargerät eine Sicherheitseinrichtung haben muss, die dann das Steckersolargerät vom Stromkreis trennt, wenn der Stromkreis zu wenig Spannung hat, beispielsweise, weil der Elektriker in deiner Wohnung was repariert.
Ich habe gehört, dass das was mit Wechselrichtern zu tun hat und dass das in der Vergangenheit nicht so optimal verbaut wurde. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern?
Genau, also diese Wechselrichter für die Steckersolargeräte, die müssen hierzu eine Konformitätserklärung haben. Und da wurde tatsächlich in den letzten Jahren bei einigen Herstellern ein bisschen geschummelt oder gefuscht oder bewusst betrogen. Das kann man so und so sehen. Jedenfalls ist es eine doppelte Sicherheitseinrichtung. Das heißt, es gibt zwei hintereinander liegende Relais, die im Zweifelsfalle ausschalten müssen. Sprich, wenn eins davon kaputt ist, funktioniert das andere immer noch. Und hier haben einige Hersteller auf eins der beiden Relais verzichtet. Und das ist natürlich dann einfach nicht entsprechend den Vorgaben.
Also entspricht das jetzt schon nicht mehr den Vorgaben oder nach diesem Solarpaket 1 nicht mehr den
Vorgaben? Das entspricht jetzt schon nicht mehr den Vorgaben.
Okay, das heißt, wie kann ich das feststellen, ob ich schon eins habe beispielsweise, ob ich so ein Gerät habe, was nur ein Relais hat?
Ja, das ist relativ schwierig festzustellen. Tatsächlich haben diese Hersteller die Verpflichtung bekommen, die Käufer zu informieren. Was manchmal natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn man die Adressen nicht so nachvollziehen kann. Man kann auch nachschauen, es gibt auf YouTube einen Akkudoktor, nennt er sich. Der hat eine Liste über ganz viele Geräte, die sie getestet haben. Das ist ein Elektroingenieur, der ziemlich fit ist in der Stelle. Und die haben dieses Problem im Prinzip aufgedeckt und sind im Nachhinein eben auch auf verschiedene Geräte gegangen, haben die durchleuchtet, also geröntgt, ob diese zwei Bauteile vorhanden sind und haben sie auch physikalisch getestet. Natürlich nicht alle Geräte am Markt, das schaffen die nicht, aber ganz viele. Und dort findet man auf jeden Fall diejenigen, die betroffen waren.
Auf jeden Fall auch ein guter Anhaltspunkt und sonst im Zweifelsfall einfach, denke ich mal, beim Hersteller selbst nachfragen, die dann ja auch verpflichtet sind, nachzubessern.
Genau, beim Hersteller nachfragen oder nachschauen auf der Homepage, das hilft auf jeden Fall auch, dann wird es draufstehen.
Und wenn ich mir jetzt ein Gerät kaufe, dann darf ich oder kann ich davon ausgehen, dass die diese zwei Relais haben?
Ja, würde ich sagen, weil dieser Schadensfall ist ja nun einmal aufgetreten und man hat entdeckt seitens der Hersteller, dass das auch aufgedeckt wird von den Kunden. Und deswegen glaube ich, dass sich nicht nochmal ein Hersteller daran traut, hier so zu betrügen.
Ja, schon ein starkes Stück. Da, wie gesagt, sollte oder kann jeder dann mal schauen, dass er sich da informiert und noch dann auch entsprechend ja eine Verbesserung dann im Nachhinein einfordert, ne? Und sich im Zweifel.
Genau, also da hat man ganz klare Verbraucherrechte, nämlich der Hersteller muss nachbessern oder eben das Gerät austauschen gegen eines, das den Anforderungen entspricht.
Okay, wenn es da Schwierigkeiten geben sollte, dann kann man sich natürlich auch an die Verbraucherzentrale wenden. Okay, wenn ich das auch gecheckt habe, bin ich dann jetzt endlich soweit und kann den Stecker reinstecken?
Genau, jetzt muss ich natürlich auf der anderen Seite sicher sein, dass meine Hauselektrik dem entspricht, dass sie diesen Strom aufnehmen kann. Das heißt, so pauschal sagen wir, wenn die elektrische Anlage nach Mitte der 70er Jahre installiert wurde, also eine dreiadrige Verkabelung ist und eine entsprechende Absicherung der Stromkreise, dann ist das problemlos möglich.
Bei älteren Installationen?
Genau, wenn es ältere Installationen sind mit Aluminiumleitungen, mit zweiadrigen Verkabelungen, mit stoffummantelten Verkabelungen etc., da empfehle ich immer, einen Elektriker mit hinzuzunehmen. Und eine Variante kann dann eben sein, dieses Steckersolargerät mit einem Kabel direkt auf den Verteilerkasten zu führen, was dann aber sowieso nur eine Elektrofachkraft anschließen darf.
Okay, da im Zweifelsfall also das Ganze auch nochmal checken lassen. Und weil du vorhin sagtest, dass wenn ich nicht so viel Strom verbrauche, wie ich dann gerade ernte, muss ich gucken, dass das auch über den Stromzähler entsprechend dann zurück eingespeist werden kann oder gibt es da noch eine Hürde?
Genau, also physikalisch kann das immer eingespeist werden, das ist gar keine Frage. Das andere ist dann die rechtliche Fragestellung einfach und da ist es so, dass es im Moment, wenn man ein Stecker-Solargerät in Betrieb nimmt, muss man es anmelden. Man muss es beim Marktstammdatenregister anmelden und man muss es noch beim Netzbetreiber anmelden. Diese zweite Anmeldeprozedere beim Netzbetreiber soll im Rahmen des Solarpakets 1 auch entfallen.
Nochmal kurz, der Netzbetreiber ist nicht der Anbieter, von dem ich Strom beziehe, sondern das ist derjenige, der das Netz betreibt, wie der Name schon sagt. Das sind dann in der Regel die Stadtwerke vor Ort oder wer macht das?
Genau, der Netzbetreiber, das ist nicht der Energieversorger. Das ist ein bisschen unterschiedlich, weil in kleineren Netzgebieten ist das die gleiche Firma. Also bei Stadtwerken ist häufig so, dass die Stadtwerke sowohl Strom liefern als auch das Netz betreiben. In größeren Netzbereichen ist es auf jeden Fall getrennt. Dann haben wir eben separaten Netzbetreiber und wir haben eine andere Firma, die Energieversorger ist. Aber in jedem Falle habe ich als Kunde die Möglichkeit, den Stromanbieter zu wählen und auch beizubehalten. Das muss nicht der örtliche sein, aber der Netzbetreiber ist örtlich ganz klar festgelegt und der übernimmt den Strom.
Okay, und dem muss ich das nach jetzigem Stand noch melden. Und der muss dann auch checken, dass der Zähler, der im Keller dann irgendwo installiert ist, dass der das kann. Weil ich meine, es gibt ja noch die mit dieser Drehscheibe. Ich habe gehört, die drehen sich dann im Zweifelsfall rückwärts, ja?
Genau, also der Netzbetreiber muss dann, wenn ich das anmelde, prüfen, ob der Zähler geeignet ist, messkonform zu zählen. Das heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit dasteht, dass Strom auch eingespeist wird, braucht es einen Zwei-Richtungszähler, der eben auf der einen Seite misst, wie viel Strom eingespeist wird und auf der anderen Seite misst, wie viel Strom bezogen wird. Das können eben diese älteren Ferrari-Zähler mit der Drehscheibe in der Regel nicht. Da haben wir ein paar, die haben eine Rücklaufsperre, aber die zählen eben nicht, was eingespeist wird. Und manche elektronischen, neueren können das auch noch nicht. Letztlich ist aber der Netzbetreiber bzw. der Messstellenbetreiber verpflichtet, für die ordnungsgemäße Messung zu sorgen.
Damit ich es nachher auch abrechnen kann. Ja? Also weil wenn dieser Zähler nicht rückwärts zählt, dann speise ich zwar Strom ein, aber bekomme das dann ja nicht vergütet bzw. angerechnet nachher auf meine Stromrechnung.
Genau, so ist es im Prinzip. Also erstmal ist es eine Vorgabe der Bundesnetzagentur, damit man den eingespeisten Strom, der aus einer erneuerbaren Quelle kommt, dem entsprechenden Bilanzkreis zuordnen kann. Aber als Betreiber einer Photovoltaikanlage habe ich einen Rechtsanspruch auf Einspeisevergütung, auch bei einem Steckersolargerät. So ist es im Moment noch. Auch da steht im Solarpaket 1 vielleicht eine Veränderung an. Aber im Moment habe ich noch einen Anspruch auf die Vergütung. Ich kann aber freiwillig darauf verzichten, weil die Vergütungshöhe pro Jahr ist natürlich relativ gering. Ich mache ja nicht so viel Strom mit dem kleinen Stecker-Solargerät. Und von daher ist der Verwaltungsaufwand relativ hoch.
Also okay, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Das wird vergütet, das wird nicht verrechnet sozusagen, dass ich dann sage, ich habe jetzt dann quasi Kilowattstunden eingespeist und die werden mir dann in der Stromrechnung gutgeschrieben. So ist es nicht, das wird separat verrechnet.
Genau, das wird in Deutschland separat verrechnet. Alles, was ich erzeuge, wird separat erfasst und verrechnet nach dem EEG-Gesetz mit dem entsprechenden Einspeisetarif. Und das, was ich beziehe, ist erstmal viel teurer natürlich, aber das hat einen anderen Tarif und ich kann eben beziehen, von wem ich will. Das heißt, das, was eingespeist wird, geht immer ins Stromnetz und der örtliche Verteilnetzbetreiber übernimmt diesen erneuerbaren Strom und gibt ihn weiter an den Übertragungsnetzbetreiber bis an die Börse, so rein bilanziell. Und das, was ich beziehe, beziehe ich von irgendjemand. Wenn ich das andere Beispiel sehen würde, dass es verrechnet wird, dann würde ja ein rücklaufender Zähler ausreichen. Das wäre ja die einfachste Version. Gibt es in einigen Ländern, aber eben nicht bei uns in Deutschland.
Diese Vergütung erfolgt automatisch, wenn ich das dann beim Netzbetreiber angemeldet habe oder muss ich dafür auch noch was machen?
Naja, da sind die Netzbetreiber ein bisschen unterschiedlich. Prinzipiell haben wir eigentlich einen automatischen Anspruch auf die Vergütung. Es gibt einige Netzbetreiber, die das sehr ungern machen, die also verlangen von ihren Kunden, dass sie auf die Einspeisevergütung verzichten. Das sehen wir als eigentlich unrechtmäßig an. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt den ersten Netzbetreiber erlebt, der selbst wenn ich auf die Vergütung verzichte, eine Abrechnung schickt. in dem Fall eben mit null Einspeisevergütung, weil ich ja auf die Vergütung verzichtet habe, aber das sehr ordnungsgemäß macht, nämlich das ist ein Nachweis, dass das dementsprechend im Bilanzkreis sauber zurechnet.
Weil du sagtest, dass viele darauf verzichten, von welcher Größenordnung reden wir hier? Was kann da überhaupt maximal bei rauskommen?
Naja gut, wenn ich so ein Steckersolargerät habe mit 600 Watt Leistung, dann macht das bei super guter Ausrichtung und sehr gutem Wetter und allen Randbedingungen richtig gut im Jahr ungefähr 650, vielleicht sogar 700 Kilowattstunden Strom. Davon werde ich ja wohl einen Teil selber verbrauchen. Wenn ich jetzt beispielsweise 500 Kilowattstunden einspeisen würde, was ja relativ viel ist dann bekomme ich eine Einspeisevergütung pro Kilowattstunde von 8 Cent. Dann liege ich bei 40 Euro Einspeisevergütung ungefähr, also in diesem Rahmen und in der Regel natürlich eher deutlich weniger, weil eigentlich verbrauche ich mehr von dem Strom selber.
Okay, jetzt sind wir bald so weit, dass das Ding dann in Betrieb geht sozusagen, ne, in unserer Besprechung hier.
Naja, wir sind jetzt langsam auf die Steckdose gekommen. Also wir haben jetzt gesagt, wir müssen das Modul richtig festmachen. Das Modul erzeugt Gleichstrom, der Gleichstrom geht zum Wechselrichter. Der Wechselrichter muss bestimmte Kriterien erfüllen aus der Sicherheit heraus. Idealerweise montiert werden an einer Stelle, wo er auch ein bisschen geschützt ist vor Überhitzung, also nicht in der prallen Sonne und gerne auch vor dem Wetter so ein bisschen geschützt ist. Also das ist, sind zwar meistens witterungsgeschützt ausgeführt, aber trotzdem vom Regen ein bisschen abschirmen. Und dann geht der Strom über eine Steckverbindung in die Steckdose. Da ist es so, dass es zwei Varianten gibt. Es gibt die häufigste Variante Schuko-Steckdose, also unsere bekannte, erprobte Steckdose und an dem Wechselrichter-Verbindungsleitung auch ein Schuko-Stecker. Funktioniert technisch problemlos. Es gibt bei einigen Netzbetreibern so die Idee, auf einer Energiesteckdose zu bestehen. Das ist eine Spezialstecker und eine Spezialsteckdose. Er hat mehrere Vorteile, hat auch Nachteile. Nachteil ist, diese Energiesteckdose, da brauche ich auf jeden Fall einen Elektriker, der sie montiert. Und das ist ja eigentlich genau bei so einem Stecker-Solargerät nicht die Idee gewesen, sondern soll der Laien bedienbar sein. Ich brauche also einen Elektriker, der diese Spezialsteckdose montiert. Und der Vorteil ist dann, dass diese beiden Kontakte, wo der Strom fließt, die ich beim Schuko-Stecker eben vorne dran sehe, dass die nochmal in einer speziellen Hülle, eine Kunststoffhülle, versteckt sind, sodass die noch berührungssicherer sind als bei einer Schokosteckdose. Heißt, wenn diese doppelte Sicherheitseinrichtung des Wechselrichters ausfallen würde, also beide Sicherheitsrelais ausfallen würden, dann wäre an der Stelle nochmal eine höhere Sicherheit wahrzunehmen. Ja. Der Stecker hat einen kleinen Widerhaken, das heißt, der fällt auch nicht aus der Steckdose raus oder er kann nicht rausgezogen werden, beispielsweise von einem Kind oder von einem Tier, vom Hase, wenn der auf dem Balkon spazieren geht und rumknabbert. Kleinerer Nachteil wäre, wenn das Steckersolargerät mal wirklich ein Problem hätte, also brennen würde. Ich kenne keins von diesen vielen, die installiert sind, die das Problem hat. Aber wenn, dann kriege ich den Stecker auch nicht aus der Steckdose, sondern ich muss mit einem kleinen Werkzeug das lösen oder ich muss eben die Steckdose dann aus der Wand reißen.
Also diese Spezialsteckdosen sind aber nach aktuellem Stand nicht vorgeschrieben oder stehen noch in irgendeiner Norm drin und die muss ich nicht nehmen?
Diese Energiesteckdosen, diese Spezialsteckdose, die steht in einer Vornorm drin. Das heißt, wenn ich die verwende, dann installiere ich im Prinzip entsprechend der Vornorm, also vornormgerecht. Das soll sich im Solarpaket 1 auch noch ein bisschen klären, ob das bestehen bleibt oder nicht, dieser normgerechte Stecker. Aber auch ohne normgerechten Stecker funktioniert das problemlos und sicher.
Okay, ich hatte noch eine Frage zur Leistung, weil so Solarmodule ja auch eine bestimmte Leistungsfähigkeit haben. Also ich meine jetzt nicht diese 800 oder 600 Watt, sondern wie soll ich das sagen, also überhaupt die Ertragsfähigkeit, kann man das so nennen? Muss ich da noch auf irgendwie eine Kennzahl achten, wenn ich mir so ein Modul kaufe?
Also diese 600 oder 800 Watt, das ist diese entscheidende Leistung, die der Wechselrichter abgeben kann. Und vor den Wechselrichter kann ich natürlich eine höhere Leistung montieren. Also die Modulleistung kann höher sein. Das hängt ein bisschen davon ab, auch was ich haben will in meinem Haushalt und wo ich montiere. Montiere ich beispielsweise ein Modul auf die Ostseite und eins auf die Westseite, dann habe ich ja die Situation, dass morgens beispielsweise die Ostseite sehr gut besonders, aber auf der Westseite noch kein Ertrag kommt. Und zum Nachmittag ändert sich das dann genau andersrum. Das heißt, in dem Fall könnte ich zwei Module oder mehrere Module installieren, die auch eine deutlich höhere Leistung haben als die 600 oder 800 Watt, weil immer nur ein Modul ja optimal Ertrag bringt und damit in der Mischung gar nicht so viel mehr. Wir empfehlen prinzipiell mehr als diese 600 Watt, beziehungsweise mehr als die 800 Watt an Modulleistung zu installieren, weil die Sonne ja nun nicht immer optimal auf diese Module scheint, sondern manchmal haben wir so ein bisschen diesigen Himmel, jetzt gerade irgendwie sandig, bewölkt und Nebel oder was auch immer. Also ein bisschen mehr Modulleistung vorneweg ist richtig gut. Wir können im Maximalfall, sage ich mal, so bis zu 2000 Watt vielleicht installieren. Empfehlen würden wir in der Regel, wenn wir jetzt Richtung 800 Watt Wechselrichterleistung schielen, eher so gegen 1000 Watt Modulleistung, vielleicht 1200.
Okay, weil du gerade sagtest, eins auf die Ost- und eins auf die Westseite. Kann ich mehrere von diesen Modulen installieren oder ist das dann ein Modul aufgeteilt sozusagen?
Ein Solarmodul ist ja immer ein einzelnes Teil, also mit Plus- und Minuskabel und einem Rahmen drumherum in der Regel. Und ich kann an einen Wechselrichter in der Regel mehrere Module installieren. Wenn ich die verschieden ausrichte, also zum Beispiel nach Osten und Westen, dann sollte der Wechselrichter auch verschiedene Regler haben, um pro Modul den Ertrag zu optimieren. Also Maximum PowerPoint Regler heißt das, MPP Tracker. Und richtig gut ist es im Prinzip, wenn jedes Modul einzeln optimiert wird.
Das ist ja schon ein bisschen speziell und geht so ein bisschen über das, ich habe einen Balkon nach Süden ausgerichtet und baue da so ein Ding an hinaus. Aber gut mal erwähnt zu haben, dass es da noch Möglichkeiten gibt, weil wir diese 800 Watt oder 600 Watt Begrenzung haben. Das heißt dann im Prinzip ein Wechselrichter. Was mir gerade so in den Sinn kommt, irgendwie schlaue Idee vielleicht, ich sage, ich habe einen großen Balkon und zwei Steckdosen frei, dann installiere ich mir einfach zwei Stecker-PV-Anlagen. Geht das auch?
Genau, also das geht ein Stück weit, aber insgesamt ist pro Endstromkreis, also pro Zähler, hinter dem ein Stromkreis hängt, sind eben diese 600 oder 800 Watt zulässig als vereinfachtes Anmeldeverfahren. Ich kann auch mehr machen, aber dann muss es ein Elektriker installieren und anmelden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Ost und West mache und ich möchte zwei einzelne Module machen mit zwei kleinen Wechselrichtern, das geht schon. Also ich kann auf einen Endstromkreis zwei Wechselrichter machen, die dann jeweils beispielsweise 300 Watt maximale Leistung haben oder zukünftig dann 400. Das funktioniert. Wenn das Haus jetzt nicht zu groß ist, dann würde ich das bevorzugen, beide auf einen Wechselrichter zu legen, der eben zwei Regler hat, weil dann der Gesamtertrag an und für sich besser optimierbar ist.
Okay, also Grenzgröße bleiben dann eben pro Stromkreis, pro Haushalt, pro Zähler diese 600 bzw. 800 Watt.
Richtig, die Grenzgröße ist festgelegt über den Endstromkreis und Endstromkreis ist das, was nach dem Zähler ist. Ja, also wenn ich ein Dreifamilienhaus habe mit einem Allgemeinstromzähler, dann habe ich vier Zähler insgesamt im Haus, dann könnte ich im ganzen Haus vier Steckersolargeräte mit 600 oder 800 Watt installieren.
Okay, gut, also nicht einfach zwei Geräte nebeneinander installieren in einer Wohnung, ohne das dann eben genauer gecheckt zu haben.
Genau, also jedenfalls nicht mehr als diese 800 Watt installieren. Insbesondere auch nicht mehr als 800 Watt auf einen Stromkreis packen, weil das für den Stromkreis dann gar nicht mehr lustig. Dann kann es einfach zu Überhitzungen in den Stromleitungen kommen. Und daneben ist es halt einfach aus diesen Hintergründen auch nicht statthaft, ohne Elektriker das zu machen.
Okay, alles klar. Also das waren, glaube ich, schon jetzt einige technische Voraussetzungen, die wir besprochen haben. Dann gibt es ja noch, ich nenne es mal, bauliche oder zwischenmenschliche Aspekte. Also ich bin beispielsweise Mieter in einer Wohnung und möchte so etwas installieren. Muss ich das mit meinem Vermieter klären und wie fest kann ich sowas installieren? Das muss wahrscheinlich dann rückbaubar sein. Was gibt es da für Regelungen aktuell und vielleicht anstehende Änderungen?
Genau, also neben den Mietern gibt es noch für alle ein paar rechtliche Voraussetzungen, das ist nämlich der Denkmalschutz. Also wenn ich auf dem Gebäude Denkmalschutz habe oder in dem Areal irgendwie Denkmalschutz, dann muss ich das auf jeden Fall mit dem Denkmalschutzamt abklären. Für eine Wohnung, wenn ich das in der Wohnung mache, also in der Wohneigentümergemeinschaft, dann gilt das Wohneigentümergesetz natürlich. Das heißt, meine Miteigentümer müssen dem zustimmen. Auch da ist eine Vereinfachung angedacht über das Solarpaket 1, die möglicherweise auch ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt nochmal umgesetzt wird. Aber das soll vereinfacht werden. Bisher ist da noch eine Mehrheit aller Eigentümer muss zustimmen. Und bei dieser Zustimmung kommt es natürlich oft dazu, dass dann die Anforderung besteht, ja, wenn wir das machen, dann sollen die aber irgendwie einheitlich aussehen, weil man an manchen Gebäuden ja doch auch so einen optischen Anspruch hat. Da muss man sich dann eben zusammenschließen. Das ist für den Eigentümer. Wenn ich jetzt Mieter bin, dann muss ich meinen Mieter um Erlaubnis fragen, wenn ich das am Gebäude festmachen will. Wenn ich das außen an der Balkonbrüstung festmachen will oder wenn ich es am Gebäude festschrauben will, dann muss auf jeden Fall der Vermieter zustimmen. Und das heißt, wenn es eine Mietwohnung in einer Anlage ist, wo viele Eigentümer sind, also in einer Wohneigentümergemeinschaft, dann ist das ein richtig langes Prozedere, weil beide Phasen müssen durchlaufen werden. Ich muss den Vermieter fragen und der Vermieter muss die Eigentümergemeinschaft ja auch noch konsultieren.
Okay, aber das soll perspektivisch auch mit dem Solarpaket 1 noch ein bisschen einfacher werden.
Genau, das soll einfacher werden. Das heißt, man soll hier einen vereinfachten Anspruch bekommen, dass man das machen darf. Der Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft dürfte dann nicht mehr das verhindern. Sie dürfen nur noch mitsprechen. Das heißt, dieses Thema optische Gestaltung ist dann trotzdem noch irgendwie so ein bisschen unklar. Da bin ich gespannt, weil das wird sich letztlich erst über Gerichtsurteile dann einigermaßen klären. Also was ich aber gleichwohl darf als Mieter oder als Wohnungseigentümer ist zum Beispiel, wenn ich das Steckersolargerät auf meiner Balkonfläche aufstelle, also wie mein Balkontisch beispielsweise, da muss ich auch niemanden fragen. Den schraube ich natürlich auch nicht an die Wand. Darf ich natürlich auch hier zwei Module oder ein Modul auf den Balkon platzieren und von da aus Strom produzieren. Und es gibt ja inzwischen auch die Möglichkeit, dieses Steckersolargerät als Tisch zu bauen sozusagen, ein Modul als Tischplatte mit vier Beinen drunter, möglicherweise ein bisschen variabel, dass man es aufstellen kann zur Sonne hin, dieses Modul, wenn man es nicht nutzt. Das macht dann Strom, aber es ist natürlich auch klar, wenn ich die Kaffeetasse draufstelle, dann erstens ist das schwarze Modul dann noch ein bisschen warm im Sommer, wenn die Sonne drauf scheint. Und immer wenn ich einen Schatten auf dem Modul habe oder einen Teil der Fläche beschattet, dann macht es deutlich weniger Strom. Also dieser Tisch macht dann Strom, wenn eben nichts drauf ist.
Gut, dann ist es zwar irgendwann auch kein Tisch mehr, sondern ein Solarmodul auf vier Beinen, aber es gibt Alternativen für den Fall, dass durch andere Miteigentümer oder den Vermieter eine bauliche Veränderung nicht genehmigt wird. Dann habe ich noch die Möglichkeit, sozusagen PV-Modul auf vier Beinen mir irgendwo hinzustellen und da kann dann keiner was.
Genau, also ich kann es auch schräg stellen im Prinzip auf meiner Balkonfläche. Das ist natürlich auch nicht für jede Balkonfläche geeignet. Also wenn ich so eine Loggia habe, wo der Balkon überbaut ist und überschattet ist, dann ist es natürlich auch wieder eingegrenzt. Aber in vielen Situationen ist es eben eine Möglichkeit, das zu machen.
Okay, hatten wir vorhin noch gar nicht drüber gesprochen, aber schließt sich jetzt hier vielleicht an. Wie ist das denn mit der Ausrichtung? Also ist es wichtig oder nur sinnvoll, das Ding auf einen Südbalkon zu platzieren? Du hast vorhin mal gesagt, Ost-West-Aufteilung ginge auch. Norden ist wahrscheinlich gänzlich ungeeignet. Also wie viel Verschattung verträgt so ein Ding oder wie viel Sonne muss sein, damit es sich lohnt?
Ja, die Ausrichtung ist natürlich so eine Sache. Also erstmal ist die Frage, wo ich wohne und was ich denn für einen Balkon habe oder für eine Fläche. Und dann habe ich meistens eben nur die Wahl, diese zu nehmen. Wenn ich jetzt völlig frei bin, habe ich natürlich auf einer Fläche, die nach Süden ausgerichtet ist, den maximalen Jahresertrag oder den besten Jahresertrag. Das ist immer die beste Lösung. Aber wenn ich auch frei bin und kann die Module nach Osten und Westen ausrichten, dann habe ich den Vorteil, dass ich morgens ein bisschen früher schon einen besseren Ertrag habe auf der Ostseite und dass es dann zum Nachmittag hin eben auf der Westseite nochmal einen besseren Ertrag gibt. Das heißt, da habe ich über den Tagesverlauf hin einen gleichmäßigeren Ertrag. Und wenn ich dort eben mit vier Modulen arbeite, also zwei auf die Ostseite, zwei auf die Westseite und Wechselrichter, der maximal 800 Watt macht, dann habe ich, glaube ich, so ziemlich das Maximale, was ich an Ertrag über den Tag hinaus ernten kann.
Und dann lohnt es sich aber vielleicht auch drauf zu schauen, wann ich denn am meisten Strom verbrauche oder so ein bisschen das daran anzupassen. Ne? Also wenn ich das so ausgerichtet habe und weiß, okay, morgens und abends, da kommt am meisten rein, dann ist das vielleicht die Zeit, zu der ich auch am besten meine Wäsche wasche.
Genau, das ist es eben das Weitere. Also wenn ich eben irgendwie eine Fläche habe, die ich nutzen kann, dann macht es natürlich Sinn, bestimmte Verbraucher, die ich selber anmachen kann und starten kann, dass ich die eben zu den Zeiten starte, wo da Sonne hinscheint. Also beim Südbalkon ist es dann eben vorwiegend zur Mittagszeit hin, nicht so ganz früh morgens und nicht so am Nachmittag. Und wenn ich eben Ost oder West habe, dann zu den entsprechenden Zeiten. Und da kann ich eben zum Beispiel die Waschmaschine zu diesen Zeiten starten lassen oder die Geschirrspülmaschine, solche Verbraucher ein bisschen oder vielleicht auch mal staubsaugen, wenn gerade dann die Sonne da richtig schön drauf scheint oder die Handys laden.
Lohnt es sich denn für solche Balkon-Photovoltaikanlagen auch über einen Speicher nachzudenken? Also für die großen Anlagen gibt es das ja, dass ich den Strom, den ich geerntet habe und ich verbrauche, irgendwo in der Batterie oder so speichere. Lohnt sich das auch für PV-Anlagen auf dem Balkon?
Ja, dieses Speicher, das ist so ein bisschen so eine Modeerscheinung. Die Leute denken, mit dem Speicher kann ich natürlich viel mehr selber verbrauchen und muss weniger Strom zukaufen. Das Problem ist ein bisschen, dass diese Speicher einfach sehr, sehr teuer sind im Verhältnis zu der Strommenge, die ich dort wirklich zwischenspeichern kann. Also wirtschaftlich kenne ich keinen einzigen Speicher, der sich da annähernd lohnen könnte. Von daher würde ich das wirklich nicht machen. Also dann lieber das bisschen Strom verschenken, statt einen teuren Speicher kaufen und dann zwar mehr eigenen Strom nutzen zu können, aber zu einem hohen Preis.
Okay, super. Ich glaube, wir haben relativ viel erfahren oder ich habe relativ viel erfahren jetzt nochmal zum Thema Balkon-PV. Vielleicht möchtest du es gerade nochmal kurz so zusammenfassen, Achim, was so die wichtigsten Punkte sind, auf die man achten sollte, wenn man sich eine PV-Anlage auf dem Balkon baut.
Genau, also Stand heute, Stand April 2024, sind wir im Prinzip so, dass heute noch nicht erlaubt ist, dieser Wechselrichter mit 800 Watt Ausgangsleistung. Es ist aber erlaubt, einen Wechselrichter mit 800 Watt Ausgangsleistung zu installieren, wenn er gedrosselt ist auf 600 Watt, weil die 600 Watt sind eben Stand heute zulässig Ausgangsleistung, worauf ich dann eben dieses einstecken kann über die Steckdose und selber anmelden kann. Was heute erlaubt ist, ist, da Solarmodule mit mehr als 800 Watt dahinter zu klemmen oder davor zu klemmen, völlig klar, macht auch Sinn. Was heute erlaubt ist, ist die gesetzliche Einspeisevergütung nach EEG. Wie gesagt, da gibt es einige Netzbetreiber, die sich da weigern, das zu akzeptieren, aber das ist ein Rechtsanspruch, das kann man also im Zweifelsfall auch durchsetzen. Was heute nicht erlaubt ist, das sind rückwärts laufende Zähler. Also wenn ich eben diesen Ferraris-Zähler noch habe, dann würde ich idealerweise dem Netzbetreiber so rechtzeitig Bescheid geben, dass er 4 Wochen Zeit hat, den auszutauschen, bevor ich die Anlage in Betrieb nehme. Was heute möglich ist mit diesen steckbaren Solargeräten, ist eben eine vereinfachte Anmeldung. Das heißt, im Gegensatz zu großen Photovoltaikanlagen darf ich eben selber mein Stecker-Solargerät im Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber heute anmelden. Was heute aber noch erforderlich ist, eben die Anmeldung beim Netzbetreiber. Das wird demnächst hoffentlich wegfallen, spätestens mit dem Solarpaket 1. Was heute teilweise offiziell möglich ist, ist die Nutzung des Schuko-Steckers, auch wenn das noch keine normgerechte Installation ist. Was heute nicht möglich ist, ist ein Stecker-Solargerät mit Produktnormen zu erwerben, weil es diese Produktnorm eben leider immer noch nicht gibt. Wir hoffen darauf, dass die Ende des Jahres kommt. Also natürlich so bald wie möglich, aber vor Ende des Jahres habe ich eigentlich nicht wirklich Hoffnung, dass das soweit ist. Was heute möglich ist, ist auch Standardmodule bei über 4 Meter Montagehöhe zu nutzen. Da gab es bis letzten September eine Bauvorgabe, dass das nur mit Spezialmodulen möglich ist, in der Höhe zu installieren. Das geht heute auch mit Standardmodulen. Wie gesagt, der Betreiber ist trotzdem immer haftbar, also auf Qualität achten. Was heute noch nicht möglich ist, ist eben diese Privilegierung für die Mieter und für die Wohnungseigentümer. Das ist eben ein bisschen aufwendig. Da muss man die Zustimmung holen von der Eigentümergemeinschaft oder vom Vermieter. Was möglich ist, Stecker Solar in die Hausratsversicherung, also anzumelden, dann sind sie da beinhaltet. Und wichtig, auch bei der Haftpflichtversicherung Bescheid zu geben, bei der Privathaftpflicht- oder Gebäudehaftpflichtversicherung einfach anfragen. Das kostet kein Geld mehr, aber man ist sich sicher mit der Antwort E-Mail, dass es da drin ist und berücksichtigt ist. Und was heute noch nicht möglich ist, die Frage haben wir auch immer wieder, getrennte Erfassung der Stromproduktion. Wenn ich ein Stecker-Solargerät zu einer bestehenden Photovoltaikanlage dazu mache, da muss man im Einzelfall dann das klären, hängt auch vom Alter der bestehenden größeren Photovoltaikanlage ab.
Super, das war nochmal alles Wichtige zusammengenommen. Vielen Dank, Achim, für dass du dir die Zeit genommen hast, uns das nochmal so ausführlich zu erklären.
Gerne, Niklas.
Und ja, die ganzen Informationen dazu gibt es natürlich auch bei uns auf der Internetseite. Die werden wir wie immer auf unserer Webseite unter vz-bw.de/podcast und in den Shownotes hier zu dieser Folge verlinken. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, gerne eine E-Mail an online@vz-bw.de. Lassen Sie auch gerne eine Bewertung da, empfehlen Sie uns weiter und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Tschüss.